Wenn ich Tanz sehe, bei Menschen sehe, in der Natur sehe, dann ist es, dass jede Zelle korrespondiert und sich ausdrücken möchte und sich entweder dann ausdrückt über Bewegung oder über innere Bewegung. Also ich kann mir ein Leben ohne Tanz nicht vorstellen. Das ist Kommunikation, da hat keine Sprach- und Kulturbarrieren.
Wann haben Sie das letzte Mal getanzt? Drehend und schwingend im Takt den Körper entgrenzt? Oder ein Kind beim Tanzen beobachtet? So völlig frei und spontan und voller Gefühl. Ein kleiner Körper, der anscheinend ganz genau weiß, wie er sich zu bewegen hat, ohne es je gelernt zu haben. Tanz ist Bewegung. Tanz ist Ausdruck von Emotion. Ein Wechselspiel von Kontrolle und Loslassen.
Es gibt auch niemanden, das muss ich dazu sagen, der nicht tanzen kann. Es geht hier nicht um gut oder schlecht. Es geht hier nicht um Talent oder Nicht-Talent. Es geht darum, dass wir den Tanz leben sollten. Und nicht umsonst findet man Tanzen und Tanz überall in allen Wesen und überall in der Natur.
Tanzen ist Leben. Jede Zelle folgt ihrem eigenen Rhythmus. Tanzen ist Schwung. Und diesen Schwung nehmen wir mit ins Finale dieses Jahres und tanzen damit hinein ins Jahr 2025. Im kommenden Jahr feiert Österreich zu Ehren des 200. Geburtstags des Komponisten Johann Strauss das Straussjahr. Auch aus diesem Anlass wird viel getanzt werden. Vor allem natürlich der Wiener Walzer. Der Dreivierteltakter ist heute der Paartanz schlechthin. Und das, obwohl er einst als Skandal galt.
Walzer ist einfach furchtbar eng für die Menschen der damaligen Zeit. Also die Nähe zwischen den beiden Partnern, und wir haben es in dieser Zeit meist mit heterosexuellen Konstellationen zu tun, im Walzer gilt als total unmoralisch.
Tanzen wühlt auf, Tanzen verändert. Tanzen kann auch Revolution sein. Und wir alle tanzen, vielleicht sogar ohne es zu merken. Folgen Sie uns also in eine beschwingte letzte Podcast-Folge des Jahres, die ganz dem Motto der diesjährigen Neujahrsmünze gewidmet ist. Tanz dich frei.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Konnten Sie die Frage von vorhin schon für sich beantworten, wann Sie zum letzten Mal getanzt haben? Egal, welche Antwort Sie darauf haben, eines ist sicher. Um zu tanzen, müssen Sie nicht auf eine Bühne, auf eine Tanzfläche, aufs Parkett. Tanzen ist Bewegung, und diese Bewegung muss sich nicht unbedingt körperlich in Pirouetten und Schritten äußern, sondern kann auch ganz klein gedacht werden. In unserem Körper finden ständig rhythmische Bewegungen statt.
So sieht man, wenn man sitzende oder liegende Menschen, die jetzt sich nicht wirklich viel mehr bewegen können zum Beispiel, sieht, wenn sie sich Tanz vorstellen oder auch wenn sie sich Tanz ansehen können oder wenn sie Musik hören und fühlen, dann sieht man, wie sich die Atmung verändert, wie sich die Haltung der Menschen verändert, wie sich der ganze Mensch verändert, wie das in den Menschen übergeht, selbst wenn er sich gar nicht bewegen kann, wie Augen zum Beispiel lebendig werden, wie innere Bewegung stattfindet. Deswegen sorgt Tanz auch sehr, sehr oft dafür, dass Menschen sich plötzlich viel mehr bewegen können, als sie eigentlich gedacht haben, dass sie sich bewegen können. Weil Tanz wirklich dafür bekannt ist, dass er geglaubte Grenzen versetzen kann.
Das ist Elisa Judith Kaufmann. Sie ist Gründerin und Rektorin der Akademie für Tanzpädagogik und Tanzmedizin. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin am Universitätsklinikum Leiden in den Niederlanden und ist weltweit als Universitätsdozentin und als Betreuerin von TänzerInnen, Ensembles und Kompanien tätig. Wir erreichen sie online auf Tour.
Tanzen ist immer möglich. Ich versuche das jetzt kurz zu charakterisieren. Tanz als etwas, was man meist als Bewegung versteht, spielt sich aber in allen Bereichen unseres Gehirns ab. Also es sind nicht nur Areale für körperliche Bewegung beteiligt, wenn getanzt wird. Tanz involviert, wie schon gesagt, die Verarbeitung von Emotionen, Erfahrungen, Motivation, Sprache, Vorstellung, Fantasie, Planung, Entscheidungsfähigkeit, alle unsere Sinne, unsere Logik und Kreativität. Und wenn man jetzt die Gehirnaktivität von Menschen, die sich Tanz zum Beispiel ansehen, überwacht, dann sieht man, dass das ganze Gehirn in Aktion ist. Und im Umkehrschluss könnte man jetzt sagen, dass jemand, der sich nicht bewegen kann oder nicht vollkommen so bewegen kann, wie er das gerne möchte oder auch nicht bewegen will, weil er jetzt im Moment nicht tanzen will zum Beispiel, dann kann er trotzdem tanzen, ohne sich jetzt körperlich zu bewegen.
Atem und Herzschlag sorgen fortlaufend für kleine Mikrotänze. Das weiß auch Eike Wittrock. Er ist Tanzhistoriker und lehrt an der Musik- und Kunst-Privatuniversität, kurz MUK, in Wien. Selbst im Archiv sitzend steht der Körper nicht still.
Das ist sozusagen die größte Erkenntnis seit den Postmodernen in den 70er Jahren, sich nur hinzustellen und wahrzunehmen, wie der Körper eigentlich gar nicht still sein kann. Also wie sozusagen in uns immer schon super viel Bewegung ist, wie unser Herz schlägt, wie der Blutkreislauf sich bewegt, wie wir atmen, wie unsere Organe die ganze Zeit in Bewegung sind. Wir können ja gar nicht still sein. Also die Idee überhaupt sozusagen, sich einfach mal hinzustellen und seinen Körper wahrzunehmen, da bemerkt man schon, was für viele irgendwie Mikrotänze in einem eigentlich unterwegs sind. Das heißt, platt gesagt, man kann eigentlich gar nicht nicht tanzen.
Man kann eigentlich gar nicht nicht tanzen. Diese Aussage spiegelt die tiefe Verwurzelung von Rhythmus im menschlichen Wesen wider. Rhythmus ist in der Tat ein universelles Phänomen, das alle Aspekte unseres Daseins durchdringt und beeinflusst und das alle Vorgänge und Kreisläufe in unserem Körper mitbestimmt, bis hin zur vorgeburtlichen Erfahrung. Bereits im Mutterleib nehmen Embryos rhythmische Strukturen wahr, wie zum Beispiel den Herzschlag der Mutter und ihre Schrittfolgen. Rhythmus also als Grundlage des Lebens?
Ja, das ist sicherlich in unseren Genen. Es gäbe jetzt viele verschiedene Wege, das wissenschaftlich zu erklären. Ich möchte zwei hier ansprechen, weil es über diese zwei Wege sicherlich am besten zu erfassen ist. Das eine Mal ist der Rhythmus und das andere ist die Verarbeitung von Musik. Also den Rhythmus zum einen, den tragen wir in uns genetisch. Wir haben die natürliche Fähigkeit, dass wir unseren Rhythmus an andere anpassen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, jemand hat ein Baby im Arm und wiegt dieses Baby, dann passen sich Atmung, Herzschlag, die Geschwindigkeit und die Wahrnehmung der Bewegung beider Wesen aneinander an. Und im Tanz spielt man ja ganz bewusst oder auch unbewusst mit dieser Fähigkeit des Rhythmus und den Rhythmus wahrzunehmen. Menschen oder alle Wesen im Grunde genommen, die tanzen, die versuchen, einander in gemeinsamen Rhythmen zu finden. Und der zweite Aspekt ist natürlich die Verbindung zur Musik von Tanz. Also dass Tanz immer in Verbindung mit entweder vorgestellter oder tatsächlicher Musik stattfindet. Und Musik hat ja nachweislich genauso heilende Wirkung wie Tanz. Also Musik erreicht uns genauso wie Tanz ganz tief in unseren Zellen. Wenn man Kinder sieht, wenn sie Musik hören und wahrnehmen, auch schon der kleine Säugling, dann reagieren sie emotional. Musik löst einfach Emotionen aus. Und Emotionen möchten sich als Gefühle einen körperlichen Ausdruck suchen. Und das ist der Tanz. Und Tanz ist deswegen jede Form von Bewegung, jede. Und in seiner Verbindung mit der Musik ermöglicht Tanz also jedem, diese innere emotionale Bewegung zu verarbeiten und auch auszudrücken.
Sagt die Tanzpädagogin Elisa Judith Kaufmann. Unser Körper will sich bewegen, er kann gar nicht anders. Und so ist Tanzen eben auch eine Praxis, ein Hobby, eine Beschäftigung, die ganzheitlich auf uns wirkt.
Also man kann Kraft, Muskelkraft, Ausdauer, Gelenksbeweglichkeit, Gedächtnisleistung, Reaktionsfähigkeit, Haltungskontrolle, Gleichgewicht oder Orientierungsfähigkeit oder Konzentrationsfähigkeit, alles in allem im Tanz trainieren. Die meisten Tanzstile, die involvieren und trainieren meist beide Körperseiten, aber auch alle Körperteile, was ja auch ein großer Vorteil ist. Und im besten Fall werden diese Körperseiten und Körperteile auch gleichberechtigt, was ja nicht in allen Sportarten der Fall ist. Und deshalb ist Tanz als im besten Fall ganzheitlich symmetrisches Körpertraining auch wirklich ein Training, das gezielt alle Organe und Organsysteme anspricht. Also eben nicht nur Muskelkraft trainiert, sondern auch Herz-Kreislauf, Atmungsleistung, unser Immunsystem, Erholungsfähigkeit, aber auch unsere Anpassungsfähigkeit an Belastung, also sprich unsere körperliche, geistig-seelische Trainierbarkeit. Und wenn Tanz jetzt gut unterrichtet wird, dann sind mehrere Tanzeinheiten pro Woche für Menschen allen Alters vielleicht das gesündeste, weil mit Sicherheit umfassendste Training überhaupt und auch eine enorme Chance für die Prävention einerseits, also das Vorbeugen von Krankheiten, von Verletzungen, von Überlastung, aber auch eben für Training und Therapie.
Das vielleicht auch für den Hinterkopf, wenn Sie über Neujahrsvorsätze nachdenken. Vielleicht eine neue Sportart suchen, um dem Büroalltag und den Abenden auf der Couch zu entfliehen. Sowas soll um den Jahreswechsel ja vorkommen. Tanz ist aber nicht nur gut für den einzelnen Organismus. Er ist vor allem auch eine soziale Praxis, bei der man mit anderen Menschen in Austausch geht. Den gemeinsamen Rhythmus, die gemeinsame Bewegung ausleben, das ist ein Bedürfnis, das es seit Anbeginn der Zivilisation gibt. Verkürzt könnte man auch sagen, seit wir Menschen mit Stöcken auf andere Stöcke oder auf Steine schlagen können, wollen wir uns dazu auch rhythmisch bewegen. Von der Steinzeit bis zur Neuzeit, von der bereits von Tanzhistoriker Eike Wittrock erwähnten Postmoderne bis in die Gegenwart hat jede Epoche, jede Kultur, jedes Land eigene Gemeinschafts- und Paartänze. Und diese haben sich in Traditionen, in Bräuche, in unser Selbstverständnis eingeschrieben. Was tanzen Sie mit Ihren Liebsten, wenn am 31. Dezember der Uhrzeiger auf Mitternacht hüpft? Wenn das Feuerwerk und die Glocken ertönen? Es ist wahrscheinlich nicht der Cha-Cha-Cha. Vor allem in Wien und wahrscheinlich auch in vielen anderen Teilen des Landes kann es eigentlich nur der Donauwalzer sein. Den wird man im kommenden Jahr wohl nicht nur zum Jahreswechsel hören und tanzen, sondern auch noch lang danach. Denn sein Komponist Johann Strauss' Sohn wäre im Jahr 2025 200 Jahre alt geworden und wird feierlich mit dem Strauss-Jahr bedacht. Komponiert hat Johann Strauss den berühmten Walzer an der schönen blauen Donau, also den Donauwalzer, im Herbst und Winter 1866-1867. Erstmals präsentiert hat er das Stück im Februar des Jahres 1867 vor kleinem Publikum in Wien. Erst nachdem er ihn im selben Jahr auch auf der Weltausstellung in Paris vorstellte, wurde der Donauwalzer zum, naja, Welthit. Zu diesem Zeitpunkt hatte der dazugehörige Walzertanz, also der geschlossene Paartanz im Dreivierteltakt, schon eine bewegte Geschichte hinter sich, erzählt der Tanzhistoriker Eike Wittrock.
Also der Walzer kommt tatsächlich aus so dem bajuwarisch-österreichischen Raum und die Ursprünge sind nicht ganz klar, aber der hat sich wohl aus so bäuerlichen Drehtänzen entwickelt und im späten 18. Jahrhundert, also 1770, 1780, beginnt sich daraus eigentlich so eine Form zu entwickeln und es passiert eigentlich so ein sozialer Aufstieg von einem Tanz, der vorher eben so ein sogenannter bäuerlicher Tanz war, der wird zum Gesellschaftstanz, zum bürgerlichen Gesellschaftstanz.
Mit dem Walzertanz betritt etwas Neuartiges das Parkett. Die Entwicklung vom bäuerlichen Drehtanz zum bürgerlichen Gesellschaftstanz bringt bis dahin Unbekanntes mit sich.
Diese Drehtänze wurden vorher, sozusagen so ein exzessiver sexueller Charakter beigeschrieben, weil diese Paartanzkonstellation zu dieser Zeit total unmoralisch gilt. Menschen berühren sich davor eigentlich nicht wirklich im Tanz, sind in sehr klar vorgezeichneten Bahnen auf dem Boden irgendwie unterwegs und das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber der Walzer ist einfach furchtbar eng für die Menschen der damaligen Zeit. Also die Nähe zwischen den beiden Partnern, und wir haben es in dieser Zeit meist mit heterosexuellen Konstellationen zu tun, im Walzer gilt als total unmoralisch. Da ist dann so eine Neubewertung um 1770, 1780, als der eben zum bürgerlichen Gesellschaftstanz aufstieg. Er wird auch so ein bisschen gezähmt, also weniger Hüpfer, weniger große Sprünge passieren, aber genau, auf einmal wird dieser Tanz als Ausdruck eigentlich eines so ständeübergreifenden Tanzes begriffen. Also auch im Zeitalter der Französischen Revolution wird es sozusagen so der Tanz, der diese Zeit und die Ideale dieser Zeit eigentlich ausdrückt. Also gilt sozusagen als Tanz der Freiheit, der Gleichheit, weil eben die Wege im Saal individuell sind, weil Leute sich sozusagen frei rumbewegen können. Also es wird sozusagen zu so einem Ausdruck von Freiheit.
Der Walzer symbolisierte in einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen eine neuartige Form des sozialen Miteinanders in Europa. Was zuvor undenkbar war, wurde bewegte Realität. Paare durften sich eng aneinander schmiegen. Und der Walzer sprach Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus gleichermaßen an, denn niemand konnte sich seiner Ausdruckskraft entziehen. Der Walzertanz überwand gesellschaftliche Grenzen und bot Menschen aller Schichten die Möglichkeit, auf der Tanzfläche ein neuartiges Freiheitsgefühl zu erfahren.
Was wir auch uns kaum vorstellen können, sozusagen dieses doch irgendwie loslassen. Also dass der Walzer wird mit einer Geschwindigkeit und einem Schwindel auch verbunden, der sozusagen auch so eine so ein Kontrollverlust impliziert, und zwar auch ein Kontrollverlust eben von Überwachung, von sozusagen Disziplinierung durch den Staat. Also sozusagen, dass auf einmal die Individuen, die BürgerInnen sozusagen nicht mehr kontrolliert oder sozusagen überwacht werden können, sondern ihre Wege im Raum selber finden.
Und so kam es auch, dass eine junge Frau aus Wien zu den Klängen des Walzers ihren Weg im Raum selber fand und den Walzertanz einige Jahre nach dem ersten großen Hype nochmals grundlegend neu dachte. Ihr Name war Grete Wiesenthal. Sie war Tänzerin und Choreografin und sollte in die Tanzgeschichte eingehen als die Erfinderin des Solowalzers.
Eine große Künstlerin, eine Pionierin, eine Erfinderin, die sich von dem Schema, das sie halt studiert hat, erlernt hat, befreit hat. Und das ist natürlich gerade für mich sehr inspirierend, weil ich ja selbst Musik schreibe und neue Wege beschreite. Und also wenn man anfängt, was Eigenes zu erfinden, dann entwickelt man ja unweigerlich eine eigene Handschrift. Und daraus entwickelt sich dann, wenn es halt gut wird, wenn es gut ankommt, ein neuer Stil oder eben eine eigene Handschrift, ein Wiedererkennungswert, der wiederum dann andere inspiriert.
Sie hören die Komponistin und Cellistin Anna Lang, Enkelin von Grete Wiesenthals erstem Ehemann, dem Maler Erwin Lang. Als junge, mutige Tänzerin stellte Grete Wiesenthal die Fragen des Walzers nach Begrenzung und Entgrenzung noch einmal neu. Am 14. Jänner 1908 präsentierte sie im Wiener Kabarett Fledermaus gemeinsam mit ihren Schwestern ihre eigenwillige Solo-Choreografie zum Straußwalzer und sorgte damit für ordentlich Furore.
Grete Wiesenthal ist eine Tänzerin aus Wien, die auch hier am Ballett ausgebildet wird, die also eine klassische Ausbildung hat und ist aber so eine der Pionierinnen der sogenannten Tanzmoderne. Die einfache Erklärung ist immer, dass sich sozusagen dort freie Tanzformen entwickeln, die sich von dem Korsett dieser Disziplin des Balletts entfernen. Und ja, der Walzer bietet sich als Form dafür eben total an, weil in ihm dieses Freiheitsversprechen liegt.
Die Wiesenthal-Schwestern wurden im Umkreis der Wiener Sezession groß. Auf Fotografien sieht man sie hüpfend und sich drehend in wallenden Kleidern. Plissierte Stoffe zeichnen die geschmeidigen Bewegungen nach. Die feinen Stofffalten schwingen mit und greifen damit auch das nachschwingende Moment auf, das den Walzer ausmacht. Auch die heurige Neujahrsmünze der Münze Österreich zeigt eine tanzende Frau, die sich um die eigene Achse dreht. Ihr Rock bewegt sich dynamisch mit und fängt die Energie in einer fließenden Bewegung ein. Eine Inspiration für das Münzbild waren bestimmt auch die Holzschnitte von Erwin Lang, dem ersten Ehemann von Grete Wiesenthal. Er verewigte darauf seine Frau Grete beim Tanzen, in der Bewegung. Erwin Langs Enkelin, die Musikerin Anna Lang, hat jene Holzschnitte mit dem Projekt Colors of Drama vertont.
An erster Stelle, finde ich, ist immer Rhythmus. Und Rhythmus ist Bewegung. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass mich diese Holzschnitte, die ja eine Tanzbewegung festhalten, aber nicht wirklich festhalten, weil wenn es so gut ist, dann tanzt ja die Tänzerin, obwohl es ein Bild ist, trotzdem weiter. Diese Holzschnitte, weil sie mir so gut gefallen und so auch faszinierend von der Arbeit her, also in Holz so feine Linien zu schnitzen, also wie wenn sie mit einem feinen schwarzen Stift gezogen werden, das ist schon auch sehr beeindruckend, weil einmal daneben, dann ist daneben. Das ist auch so im Live-Konzert, wenn es daneben ist, ist daneben. Man hört auch in den Bewegungen einen Rhythmus raus, wenn man diese Holzschnitte anschaut.
Das Interesse daran, Bewegung quasi aufzuzeichnen, zieht sich quer durch alle Künste und schlägt sich um 1900 besonders in der Fotografie nieder. Und die Aufnahmen, die es aus dieser Zeit von Grete Wiesenthal und ihren Schwestern gibt, hatten ein ganz besonderes Setting, erzählt der Historiker Eike Wittrock.
Tanzfotografie ist so ein Hype zu der Zeit. Fotografie ist ja eh so ein neues Genre. Und natürlich ist den Tanz zu fotografieren irgendwie eine besondere Herausforderung, weil es eben genau darum geht, irgendwie eine Kunstform, die erstmal mit Bewegung assoziiert wird, in so ein Stück gestellten Moment zu bringen. Und die vielen Fotografien, die es von den Wiesenthals zu der Zeit gibt, sind alle im Freien aufgenommen worden, weil erst so ab 1920 eigentlich die Lichtverhältnisse in den Studios so gut werden, dass man auch Innenaufnahmen machen kann. Das Interessante ist, die frühen Aufnahmen sind alle auf dem Tennisplatz gemacht worden. Und aber alles, was sozusagen darauf hindeutet, dass es ein Tennisplatz ist, die Bodenmarkierung des Netz, wurde wegretuschiert. Also man hat sozusagen, das Schöne ist an diesen Fotos, man hat einen relativ glatten Untergrund, sozusagen irgendwie gleichmäßig aussehenden Untergrund, aber im Hintergrund Hintergrund noch so ein Blätter von Bäumen, so dass man sozusagen schon so eine Anmutung von Natur hat, aber eben jetzt nicht auf der Wiese war, wo sozusagen der Boden uneben gewesen wäre, sondern man hatte schon eben einen sportlich zubereiteten glatten Boden, aber sozusagen mit der schönen Walddeko im Hintergrund. Das hat einen Aspekt, weil in diesen Tänzen sozusagen einfach immer so Bilder von Natur und Natürlichkeit hervorgerufen wurden, aber das ist halt nicht so einfach, da muss man halt auf den Tennisplatz gehen und den Tennis wieder wegradieren, damit es wie Natur aussieht.
Ob nun auf dem Tennisplatz oder auf der Tanzfläche, die Begeisterung für den Walzer hält an und wird im Straußjahr 2025 bestimmt noch einmal neue Ausdrucksformen erreichen. Warum aber ist dieser Tanz nach so langer Zeit noch immer so interessant?
Dieser Spagat zwischen sozusagen so sich verlieren, sozusagen Kontrollverlust und doch irgendwie sich halten, ist, glaube ich, was den Walzer auch irgendwie so interessant macht über die Jahrhunderte hinweg, was dann sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal ganz wichtig wird. Also immer genau diese Grenze zwischen so, wann kippt das eigentlich in so eine Ekstase, in sowas, wo man sich verliert und wo hält man noch die Kontrolle, wo stützt man sich gegenseitig.
Tanzhistoriker Eike Wittrock sieht in der Beschäftigung mit dem Walzertanz sogar die Chance, gesellschaftspolitische Fragen und Fragen der Demokratisierung zu stellen.
Diese Fragen, was daran irgendwie heute noch interessant ist, ist immer wieder diese Frage, wie man irgendwie demokratisch oder also was ein freiheitliches Potenzial ist oder wie Demokratie im Tanz aussehen kann. Also das ist ja das Interessante, immer wenn wir uns zurückschauen, auf vor 100 Jahren hatten wir andere Vorstellungen von, was Demokratie ist und wer an so einer Demokratie teilhaben sollte. Und diese Fragen immer wieder neu zu stellen, also im frühen 19. Jahrhundert Wiener Kongress waren ganz klar nur Männer an der Demokratie beteiligt, weiße Männer. Anfang des 20. Jahrhunderts haben dann die Frauen sozusagen diese Form mit sich entwickelt und heute sind das ganz andere Fragen, wer sozusagen noch damit teilnehmen kann. Es sind die Herausforderungen davon, wie wir irgendwie Demokratie gestalten wollen und wo auch so ein Rahmen von Freiheit ist und Entgrenzung, den wir irgendwie noch innerhalb unserer Gesellschaft irgendwie haben wollen oder nicht. Das wird immer wieder neu verhandelt und dafür eignet sich wahrscheinlich auch der Walzer ganz gut.
Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, welche neuen Formen des Walzertanzens uns im kommenden Jahr begegnen werden. Gelegenheiten zur Begegnung und zur Bewegung wird es im Straußjahr 2025 genügend geben. Zuerst kommen aber natürlich einmal die Feiertage. Der Jahreswechsel, Mitternacht am 31. Dezember, Feuerwerk, Bummerin und natürlich der Walzer aus dem Radio im Wohnzimmer, aus den Lautsprechern auf dem Wiener Rathausplatz. Und nach allem, was wir in dieser Folge übers Tanzen gehört und gelernt haben, ist eines klar: Nicht tanzen ist keine Option. Also, tanzen Sie. Tanzen Sie solo, wann immer Ihnen danach ist. Tanzen Sie mit anderen. Tanzen Sie ins neue Jahr. Tanzen Sie sich frei. Das war Folge 57 von Gerstl und Marie. Schön, dass Sie auch in dieser letzten Folge von 2024 wieder mit dabei waren. Die Neujahrsmünze unter dem Motto »Tanz dich frei« ist als 5-Euro-Münze in Silber und Kupfer bereits im Handel erhältlich. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf der Website der Münze Österreich. Und die Münze Österreich wird mit einem Stand am Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt vertreten sein. Wir sehen uns dort. Das Team von Gerstl und Marie wünscht Ihnen einen schönen und hoffentlich entspannten restlichen Advent, erholsame Feiertage und einen schwungvollen Jahreswechsel. Viel Leichtigkeit, Gesundheit und Zuversicht. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch im neuen Jahr die Treue halten. Um auch 2025 keine Folge von Gerstl und Marie zu verpassen, abonnieren Sie diesen Podcast in Ihrer Podcast-App. Und wenn Sie uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchten, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Folge. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin bleiben Sie beschwingt und wagen Sie doch das eine oder andere Tänzchen. Auf Wiederhören und Baba.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Produktionsleitung Jeanne Drach. Konzeption Jeanne Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Text Livia Heiß und Anna Moore. Gesprochen von Anna Moore.
Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow.